In den meisten Kalendern steht unter dem heutigen Tag, Friedemann hat es schon in der Anmoderation erwähnt, das Wort Totensonntag. Die Kirchen, die eine liturgische Ordnung haben, feiern an diesem Sonntag im Jahr immer am Ende des Kirchenjahres, Totensonntag oder in unserer protestantischen Tradition Ewigkeitssonntag genannt. Das Kirchenjahr, das wissen vielleicht wir Freikirchler gar nicht so genau mehr, das beginnt ja nicht am 1. Januar, sondern mit dem Advent und endet dann mit dem Ewigkeitssonntag, mit dem Ausblick auf unser Ziel. Und es ist Tradition in den evangelischen Kirchen, dass am Ewigkeitssonntag auch die Namen derer vorgelesen werden, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind. Auch wir hier in unserer kleinen Gemeinde mussten in diesem Jahr von einigen lieben Geschwistern Abschied nehmen. Unsere liebe Schwester Hanne Brändle, die eigentlich seit ihrer Bekehrung eine unglaubliche Himmelssehnsucht, ja Jesus-Sehnsucht hatte, sie durfte heimgehen. Dann Wilfried Bahr, der Freund von unserem Manni, der so gerne am Sonntag in unsere Gemeinde kam. Und alle Geschwister, die schon hier saßen, mit Handschlag begrüßte. Er ist uns auch vorausgegangen. Und auch unser Paul Taxis. Auch er wurde heimgeholt. Ganz unerwartet hat der Herr ihn zu sich gerufen. Wir können es kaum fassen, dass er nicht mehr unter uns ist. Und dann haben einige von uns sich von nahen, lieben Menschen verabschieden müssen, die jetzt nicht zu unserer Gemeinde gehörten. Friedemann, deine lieben Eltern sind innerhalb von 2 Wochen verstorben und heimgegangen. Irmtrauts Mutter und auch Ellis Bruder nach langem Leiden. Und Martin Keller trauert um seinen lieben Bruder, der erst vor 1,5 Wochen verstorben ist. Die Beisetzung wird diese nächste Woche stattfinden. Und sicherlich fallen uns noch liebe Menschen ein, die in diesem letzten Jahr von uns gegangen sind. Der Tod, er ist eine bittere Realität in unserer gefallenen Welt. Und es ist nicht falsch, sondern nur natürlich echte Trauer über den Verlust der Gemeinschaft mit lieben Menschen, die gestorben sind, auszudrücken. Selbst wenn jemand von uns geht, der eine Beziehung zu Jesus hat und wir sicher wissen dürfen, dass diese Person jetzt bei Jesus ist, dürfen und sollen wir trauern. Nachdem Stephanus als Folge der brutalen Steinigung verstorben war, lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 2, dass die Geschwister der Gemeinde, gottesfürchtige Männer, eine große Trauerfeier veranstalteten um ihn. Und selbst Jesus weinte am Grab des Lazarus und er trauert über die Tatsache, dass sein Freund gestorben war und seine Schwestern und andere Trauer empfanden. Wir dürfen und wir sollen trauern, auch als Christen. Und zweifelsohne weinte Jesus auch darüber, dass der Tod überhaupt in der Welt war, denn letztlich ist er unnatürlich. Er ist das Endergebnis des Lebens in einer in Sünde gefallenen Welt. Der Apostel Paulus, er bezeichnet den Tod als den letzten Feind. Und er steht in der Bibel nicht nur für die Trennung des Körpers von der Seele, sondern auch für die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Der Tod ist die Folge der Sünde. Weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat, kam der Tod in diese Welt. Und in 1. Korinther 15 lesen wir, denn er, Christus, heißt das, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Wann wird das passieren? Wenn Jesus wiederkommt. So erklärt das Paulus ein paar Verse weiter in den Versen 54 und 55. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch bis zu jener Zeit bleibt der Tod selbst im Leben von Christen eine Realität. Wir werden alle altern. Wir altern jetzt schon. Einige sind schon alt. Und wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir sterben. Der letzte Feind ist noch nicht beseitigt worden. Für viele Menschen ist der Tod ein großes Fragezeichen. Was kommt danach? In anderen Religionen, im Buddhismus zum Beispiel, glaubt man an Reinkarnation. Hier in unserer westlichen Welt, da versucht man diesen Feind, so gut es nur geht, zu verdrängen. Der Tod ist oft ein verdrängter Feind. Er ist der große Spielverderber, man spricht nicht gern über ihn, er passt nicht in das Konzept des ewigen Materialismus. Der Tod wird totgeschwiegen, abgeschoben in die Sterbezimmer der Krankenhäuser und der Hospizen. Der moderne Mensch, er hat eine entscheidende Dimension des Lebens verloren, das Gefühl für seine Begrenztheit. Letztlich hat er den weisen Rat Moses vergessen aus Psalm 90, Vers 12. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Wisst ihr, ich denke, die Menschen früher waren nicht so sehr im Diesseits verhaftet, wie wir das heute sind. Der Tod war viel präsenter in ihrem Bewusstsein. Man rechnete viel mehr mit ihm. In Lebensbiografien aus den Zeiten, wo Verfolgung und Krieg und Flucht und auch früh Krankheit da war und die Mütter zu Tausenden ihre Babys im Kinderbett verloren haben, wo es auch nicht die medizinische Versorgung gab, die wir heute haben, da hatten die Menschen noch ein ganz anderes Verhältnis zum Tod. Jemand hat es mal so zusammengefasst, früher hatten die Menschen eine Lebenserwartung von 40 Jahren und die Ewigkeit. Heute haben wir eine Lebenserwartung von 80 Jahren und danach kommt nichts. Was ist mehr? Eine Lebenserwartung von 40 und die Ewigkeit, eine Lebenserwartung von 80 und dann nada, nichts. So könnte man zynisch fragen. Natürlich wünscht sich niemand eine verkürzte Lebenszeit zurück, aber es wäre sicherlich sehr gut, wenn unser Bewusstsein für die Ewigkeit wieder mehr wachsen würde. Denn das ist die Tragik. Der moderne Mensch ohne Gott verdrängt den Tod, will ihn nicht mehr wahrhaben, verliert sich im Sichtbaren und hängt sein Herz an das Materielle statt an das Ewige. Danach kommt ja nichts, also muss alles in dieses Leben hier eingepackt werden. Wie ist es bei uns Christen, die wir mit Gott unterwegs sind? Können wir ohne von einer gewissen Beklemmung ergriffen zu sein, vom Tod und der Ewigkeit sprechen? Sehnen wir uns wirklich nach jenem Ort, wo alles Leid ein Ende hat? Ich wünsche mir, liebe Geschwister, dass wir freimütig und voller Freude über den Himmel reden können und dass der Tod für uns alle sein Schreckensgesicht verloren hat. Als Christen wollen wir diesen Feind, den Tod, nicht verdrängen, noch müssen wir Angst vor ihm haben. Denn Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha ein für allemal diesen Feind, den Tod, entmachtet. Der Tod ist für jeden, der zu Christus gehört, ein entmachteter Feind. Er ist noch nicht beseitigt, aber er ist besiegt. Sein Stachel ist abgebrochen. Seine Waffe ist stumpf geworden. Wann wurde dem Tod der Stachel abgebrochen? Jetzt kommen wir wieder zu dieser Eingangsbibelstelle. Ich lebe und ihr sollt auch leben, als Jesus auferstanden ist. Das dürfen wir als Nachfolger Jesu aus der Auferstehung heraus wissen und auch erfahren. Wenn wir im Glauben unser Leben Jesus anvertraut haben, dürfen wir wissen, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, auch wenn wir sterben müssen. Und natürlich ist Sterben nicht leicht, weil damit verbunden oft auch Krankheit und Schmerzen und Leiden vorausgehen. Auch für uns Christen bedeutet der Tod Trennung, Trennung von lieben Menschen, die wir wertschätzen, die zu unserem Leben lange gehört haben. Er bedeutet Tränen, Abschied, Trauer. Aber im Vergleich zu den Menschen, die keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, ist der Tod für Christen nicht die Endstation, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und die ganze Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Und weil er triumphal auferstanden ist, ist unser Tod nicht mehr Lohn für unsere Sünde. Er ist nicht mehr Eingang in die ewige Strafe, sondern für uns ist der Tod das Tor und der Eingang zum ewigen Leben in die Herrlichkeit mit Jesus Christus. Er ist noch wie so eine dunkle Schlucht, aber er kann uns nicht festhalten. Er hat keine Hände mehr. Er hat keine Ketten mehr. David betet in dem bekannten Psalm 23, den wir sicherlich alle kennen, in Vers 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Geschalma weht. Das Tal der Todesschatten. Was für ein bildhafter, prägnanter Ausdruck. David schreibt nicht, und ob ich schon wanderte im Tal des Todes oder im dunklen Tal. Manche übersetzen das so, aber wörtlich heißt es im Tal der Todesschatten. Das ist ein Unterschied. Der Tod kommt noch, aber er ist nur ein Schatten. Wir erleiden als Christen nicht mehr den Tod als bleibenden Zustand, sondern wir erleben nur einen Schatten, der Schatten eines Löwen kann uns nicht auffressen. Der Schatten eines Schwertes kann uns nicht stechen. Und so kann der Schatten des Todes uns auch nicht töten. Im Tal des Todes, des Todes Schatten kann David getrost sein. Gott, du bist mein Hirte. Du bist mein Herr. Du bist bei mir. Ich brauche keine Angst zu haben, auch wenn es in diesem Tal so grausig und finster ist. Lieben, ich möchte den Tod nicht romantisieren. Der Tod ist immer noch der letzte Feind, aber er hat nicht das letzte Wort. Und je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass wir auch als Christen belehrt werden müssen, wie wir gut sterben können, um das mal so auszudrücken, wie es die Puritaner getan haben. Das ist eine puritanische Ausdrucksweise. Wir wollen den herannahenden Tod nicht verdrängen, sondern uns ganz bewusst auf ihn vorbereiten. Ich werde den Tod von meiner Oma, die in meinen Armen verstorben ist, nie vergessen. Sie war lebenssatt. Sie wollte einfach nur heimgehen. Und ich glaube, sie ist gut gestorben. Ihren 99. Geburtstag hat sie hier noch in diesen Räumlichkeiten gefeiert. 6 Wochen später wurde sie krank und sie starb mit dem Wort Jesus auf ihren Lippen. Unsere Schwester Hanne Brändle. Nachdem sie gläubig wurde, und das war nicht im Alter, da war sie noch eine Frau in ihren besten Jahren. Sie hat immer wieder vom Himmel gesprochen. Ich kenne keinen anderen Christen, der so oft wie Hanne gesagt hat, ich sehne mich nach dem Himmel. Wann ist es endlich soweit? Ich möchte heimgehen. Fast jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, sprach sie von ihrer himmlischen Heimat. Sie hatte keine Angst vor dem Tod. Für sie war der Tod ein entmachteter Feind. Der Stachel war gebrochen. Auch sie durfte friedlich heimgehen. Wer zu Jesus gehört, für den ist der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang. Er ist nicht mehr Verlust, sondern Gewinn. Wer zu Jesus gehört, der kann mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Paulus konnte das so überzeugt sagen, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat. 2 Verse weiter sagt in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wahrscheinlich hat sich Hanne immer wieder auf diesen Vers bezogen, wenn sie von ihrer Sehnsucht oder ihrer Sehnsucht Ausdruck gegeben hat, dass sie am liebsten heimgehen will. Ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Für mich wäre es besser. Und in Korinthern schrieb er in 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Apostel Paulus gebraucht in diesem Wort auch wieder eine Bildsprache und er vergleicht unser irdisches Leben in unserem irdischen Körper mit einem Zelt. Und er wusste, von was er spricht. Er war selber Zeltmacher von Beruf. Nicht nur Theologe, er hatte auch ein Handwerk gelernt. Nun muss ich zugeben, es macht immer noch Spaß, im Urlaub ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche im Zelt zu campen. Hermi und ich haben letztes Jahr und auch dieses Jahr in Südfrankreich gecampt. Sogar in einem schönen, geräumigen Zelt, das wir von Bades ausgeliehen haben. Aber nach einer gewissen Zeit, da wird das Campen mühsam. Und es wird abgebaut. Und man freut sich wieder auf das weiche Bett in einem gemütlichen Zuhause. Paulus will uns mit diesem Vergleich hier sagen, das Leben in unserer irdischen Existenz, auf dieser Welt, in diesem Körper, ist wie so eine Zeltwohnung. Es ist befristet, vergänglich, gebrechlich, unsicher, ist vorübergehender Aufenthalt. Dieses irdische Zelt, es kann so schnell zusammenfallen, wenn der starke, kalte Wind der Krankheit und des Leides oder auch des Krieges anfängt zu wehen. So schön es ist im Urlaub mal zu zelten, aber ich möchte nicht für immer in einem Zelt wohnen. Jetzt stell dir vor, dein kleines Zelt, es wird abgebrochen. Und du darfst in eine wunderschöne, für dich persönlich konzipierte, unglaublich toll ausgestattete, gebaute Villa einziehen. So beschreibt Paulus hier den Tod. Das alte, löchrige, undichte Zelt wird abgebaut und wir erhalten ein stabiles, ein ewiges Haus dafür, das von dem besten Architekten des Universums gebaut wurde, Gott selbst. Ist der Architekt dieses Hauses. Unser menschlicher Körper ist wie so ein altes Zelt. Je älter er wird, desto befleckter und undichter und unstabiler wird er. Es kommen immer mehr Leiden dazu. Kaum hast du eine Krankheit kuriert, kommt auch schon die nächste. Dieses Zelt wird einmal abgebrochen, zusammengefaltet. Weg ist es. Tod bedeutet Abbruch, Abbau und Loslassen kann manchmal sehr schwer fallen. Sterben tut weh. Aber wenn ich weiß, dass etwas Neues, etwas viel Besseres, eigentlich das Beste auf mich wartet, dann kann ich mich freuen und darauf vorbereiten und mit Paulus sagen, Sterben ist mein Gewinn. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir als Christen haben. Das ist die Freude der Auferstehung, die wir aus Gnaden haben dürfen und die viele Menschen ohne Christus leider nicht kennen. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann ist der Tod für uns nicht mehr ein großes Fragezeichen, noch ist er der bitterer Schlusspunkt, sondern er ist ein klarer Doppelpunkt. Das Beste kommt noch. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Noch ein letzter Gedanke. Ich habe ihn überschrieben, der Tod, das Tor zur Ewigkeit. Wenn wir hören, dass jemand gestorben ist, fragen wir in der Regel nach dem Alter. Oder wenn die Person, die verstorbene Person jünger ist, fragen wir nach der Ursache des Todes. Manchmal ist es ein tragischer Unfall, wie bei meinem Vater oder bei unserem Paul, der zum Tode führte. Aber was ist die letztendliche Ursache für den Tod? In Johannes 17, 24 betet Jesus in dem hohepriesterlichen Gebet: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Wer sind diejenigen, die der Herr, die der Vater dem Sohn gegeben hat? Es sind diejenigen, die dem Wort der Wahrheit, dem Evangelium geglaubt haben und die wissen, Jesus Christus ist mein Erlöser, Jesus ist mein Herr, er ist mein König, er ist mein Hirte, er ist meine Gerechtigkeit. Es sind alle Gotteskinder, alle, die Jesus kennen und die ihm vertrauen und die ihn lieb haben. Es sind diejenigen, die Gott schon vor Grundlegung der Welt geliebt hat, so geliebt hat wie Christus. Vers 23, der Vers davor sagt oder betet Jesus das, unglaublich. Sie hat der Vater dem Sohn gegeben und der Sohn will sein Geschenk, sein Volk bei sich in der Herrlichkeit haben. Der Tod ist also das Tor zur Herrlichkeit. Ist uns das bewusst, liebe Geschwister, dass jemand, oder so gesagt, dass jedes Mal, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann ist das in einem gewissen Sinne eine Erhörung dieses Gebets. Denn wie soll es sonst geschehen, dass wir eines Tages im Himmel sind, wo Jesus ist und wir seine Herrlichkeit sehen? Wie kann diese Bitte Jesu aus dem hohepriesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, wie kann sie erhört werden? Das kann natürlich nur geschehen, wenn wir durch dieses Tor des Todes gehen. Wisst ihr, es gab bis jetzt nur zwei Menschen, die das Vorrecht hatten, in den Himmel zu kommen, ohne durch dieses Tor gehen zu müssen. Wer waren das denn? Henoch, Elia. Selbst Jesus, unser Herr, weiß, was es bedeutet, zu sterben. Er ist diesen Weg durch dieses dunkle Tor gegangen. Die Erhörung dieser Bitte Jesu aus dem hohepriesterlichen Gebet kann also nur dadurch erfolgen, dass wir durch dieses Tor gehen. Und wenn wir möchten, dass Jesu Bitte in Erfüllung geht, bedeutet das letztlich auch, dass wir bereit sind und uns vorbereiten. Auf das Sterben. Der Vater kann das Gebet nur hören, indem wir durch den Tod gehen. Das ist ein Gedanke, der mir erst kürzlich wo ich das hohepriesterliche Gebet wieder gelesen habe, so deutlich wurde. Und ich habe es schon so oft gelesen. Weil ich denke, der Vers macht klar. Dass die wahre Ursache unseres Todes der Wille Christi ist. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Auch Christen können, wie unser Paul dieses Jahr, ganz plötzlich an den Folgen eines tragischen Unfalls sterben. Oder durch Krankheit, durch Alter. Vielleicht auch durch Krieg und Gewalt. Aber das ist nur die Zweitursache, warum Gottes Kinder sterben. Die erste Ursache für den Tod eines Nachfolger Jesu liegt auch darin. Der Vater erhört das Gebet seines geliebten Sohnes und schenkt die, die er von Ewigkeit her dem Sohn versprochen hat, damit sie bei ihm sein können. Damit sie dort sind, wo Jesus ist. Er schenkt diese seinem Sohn. Und deshalb ist das nicht nur so ein frommer Slogan, sondern eine tiefe geistliche Wahrheit steckt darin, wenn wir sagen, ein Christ, der stirbt nicht an den Folgen einer Krankheit oder eines Unfalls oder am Alter, sondern am Willen Gottes. Und deshalb können wir mit David zuversichtlich beten und sagen, meine Zeit, sie steht in deinen Händen. Du, Herr, weißt genau, du weißt, wann die Zeit gekommen ist, mich heimzurufen und ich kommen darf, um dich, Herr Jesus, meinen Erlöser, meinen Retter, meinen Herrn, ja, dich, dreieiniger Gott, in deiner ganzen Schönheit zu sehen und deine Herrlichkeit zu bestaunen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir wurden an diesem Ewigkeitssonntag durch Gottes Wort daran erinnert, dass der Tod der letzte Feind ist. Dieser Feind ist noch nicht beseitigt. Das steht noch aus, wenn Jesus wiederkommt. Als Christen wollen wir die Realität des Todes nicht verdrängen, sondern uns darauf vorbereiten, diesen Feind zu begegnen, denn wir brauchen ihn nicht mehr zu fürchten. Alle, die zu Christus gehören, die ihn als ihren persönlichen Erlöser erkannt und angenommen haben, für die ist der Tod ein entmachteter Feind. Er hat kein Anrecht mehr auf uns. Er kann uns nicht halten. Er kann uns nicht trennen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, uns geschenkt ist. Und letztlich ist der Tod für uns das Tor zur Herrlichkeit. Und wenn wir sterben, dann geschieht das, weil Jesus will, dass wir auch dort sind, wo er ist. Lass uns also an diesem Ewigkeitssonntag mit Hoffnung und Zuversicht auch unserem eigenen Sterben entgegensehen. Denn Sterben bedeutet für uns, zu Christus zu gehen und seine Herrlichkeit zu schauen. Und ich hoffe, wir können uns alle nach diesem Ort sehnen, wo alles Leid ein Ende hat. Und dass wir jetzt aus tiefster Überzeugung und Gewissheit im Lobpreis singen können. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Amen.